Herzlich willkommen zu dem ersten Mittwochs-Podcast über die Apostelgeschichte. Ich freue mich sehr, dass wir uns nochmal gemeinsam auf eine Reise durch ein biblisches Buch machen können. Das Mal springen wir natürlich nochmal ins Neue Testament. Das heisst, ihr könnt euch wieder in Erinnerung rufen, was wir so im März und April im Markus-Evangelium gelesen haben. Wenn du dort auch schon dabei gewesen bist, dann hast du schon mal mindestens etwas gemeinsam mit dem Autor von der Apostelgeschichte. Ihr habt beide das Markus-Evangelium gelesen. Und das ist tatsächlich so. Ob ihr das glaubt oder nicht, wir wissen das heute so gut wie sicher. Es ist nämlich unbestritten, dass der Autor von der Apostelgeschichte auch der Autor vom Lukas-Evangelium ist, vom dritten Evangelium im Neuen Testament. Beide Bücher haben sehr ähnliche Sprache, theologische Themen und sogar den gleichen Adressat, Theophilus. Und auch unbestritten ist heute, dass der Autor von dem sogenannten lukanischen Doppelwerk, so nennt man das, Apostelgeschichte und Lukas-Evangelium, dass der das Markus-Evangelium für sein eigenes Evangelium als eine schriftliche Quelle benutzt hat. Das heisst also tatsächlich, dass die Person, die die beiden Bücher geschrieben hat, sozusagen das Markus-Evangelium vor sich auf dem Schreibtisch liegen hat. Also du hast genauso wie die Person das Evangelium gelesen. Und aus dem hat der Autor auch kein Geheimnis gemacht. Im Vorwort zum Lukas-Evangelium heißt es: Schon viele haben es unternommen, über das, was unter uns geschehen und in Erfüllung gegangen ist, einen Bericht abzufassen, nach der Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. So beschloss auch ich, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig nachgegangen war, es der Reihe nach für dich aufzuschreiben, verehrter Theophilus, damit du die Zuverlässigkeit der Lehren erkennst, in denen du unterrichtet wurdest. Wir haben da einen Autor von uns, der den Anspruch hat, Geschichtsschreibung zu betreiben. Er hat offenbar recherchiert, ist auf verschiedene schriftliche und mündliche Quellen gestoßen und tut die jetzt in zwei zusammenhängende Bücher zusammenstellen. Wer ist der Autor? Auch da müssen wir, wie bei den meisten biblischen Büchern, sagen, wir wissen es nicht genau. Aber etwa 150 nach Christus hat man die beiden Bücher schon einem bestimmten Lukas zugeschrieben. Der kommt an mehreren Stellen im Neuen Testament vor. Der Paulus hat zum Beispiel scheint auch einen Lukas gekannt. Der Lukas hat den Paulus begleitet und dann später die Bericht verfasst. Die Überschrift Evangelium nach Lukas, wo beim Lukas-Evangelium steht, ist aber nicht von Anfang an dort gewesen. Der Autor sagt nie nicht, wie er heisst. Das heisst, vielleicht hat der Autor Lukas geheissen, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht genau. Wir wissen zum Beispiel auch nicht, ob er ein jüdischer Christ oder ein Heidenchrist war. Er hat einmal sehr gut Griechisch können und hat wahrscheinlich unter anderem auch für Heidenchristen geschrieben, also Leute, die nicht ursprünglich Juden waren. Aber er hat auch jüdische Traditionen sehr gut gekannt. Was wir wissen ist, dass er aus verschiedenen Berichten die beiden Bücher zusammengestellt hat. Und das hat er etwa 30 bis 40 Jahre nach diesen Ereignissen gemacht. Man nimmt mit guten Gründen an, dass die beiden Bücher so zwischen 80 und 100 nach Christus entstanden sind und die Ereignisse der Apostelgeschichte handeln alle so zwischen 40 und 60 vielleicht. Vorher habe ich gesagt, dass der Lukas Geschichtsschreibung will betreiben. Und das stimmt auf jeden Fall. Aber er will noch mehr als das. Er hat das Material ganz bewusst geordnet, um die theologischen Aussagen, die er will machen, führen zu haben. Ich mache ein Beispiel dazu. In der Apostelgeschichte hat es unglaublich viele Reden. Es sind 26 Stück. Sie machen etwa ein Drittel vom ganzen Buchumfang aus. Also wirklich sehr viel. Ihr werdet es dann noch merken. Jetzt, wenn wir heute ein Geschichtsbuch lesen, dann hat es normalerweise nicht so viel direkte Rede. Aber in der Antike war das ein Mittel, um entscheidende Momente zu markieren, die Absichten der Charaktere und die Botschaft vom Buch hervorzuheben. Es war bei der Rede niemand dabei, der das alles protokolliert hat. Also der Lukas gibt da nicht eins zu eins wieder, was gesagt worden ist. Aber er zeichnet historische Entwicklungen an, die so wirklich passiert sind. Zum Beispiel ist in diesen Reden immer wieder Thema, dass die Juden die Botschaft vom Evangelium weniger freudig aufnehmen als die Heiden. Und das ist ein Konflikt, der so wirklich stattgefunden hat und der auch in der Apostelgeschichte wichtig ist. Also, der Lukas schreibt an einen gewissen Theophilus. Es war in dieser Zeit ganz üblich gewesen, dass man ein Buch jemandem adressiert hat oder das jemandem gewidmet hat. Das war dann meistens jemand Wohlhabendes gewesen, vielleicht auch ein Gönner von einem persönlichen. Der Theophilus hat aber auch einen interessanten Namen. Auf Deutsch würde er Gottlieb heißen, also jemand, der von Gott geliebt wird. Also vielleicht ist das auch symbolisch zu verstehen. Und die Anschrift gilt eigentlich einfach an alle Gläubigen, alle, die eben von Gott geliebt werden. Man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass das Buch von Anfang an von mehr als einer Person gelesen worden ist. Der Lukas hat da nicht nur für den Theophilus geschrieben. Und anfangen tut das Buch am gleichen Ort, wo das Lukas-Evangelium aufgehört hat. In Jerusalem, Hauptstadt von Judäa. Jerusalem ist für den Lukas ganz ein wichtiger Ort. Es ist der Ort der Passion von Jesus und von seiner Auferstehung. In Jerusalem wird die Kirche gegründet und es ist am Anfang das Zentrum dieser neuen Jesusbewegung. Und die Geschichte der Himmelfahrt von Jesus kennt ihr sicher alle. Es ist ja das, was wir morgen an Auffahrt dann werden feiern. Mit dieser Himmelfahrt ist übrigens nicht gemeint, dass der Jesus jetzt in den Kosmos rauffliegt wie ein Astronaut, also er fliegt jetzt nicht irgendwo rum, sondern vielmehr wird mit dieser Wolke auch, die ihn aufnimmt, ausgedrückt, dass der Jesus jetzt die weltliche Sphäre verlässt und er tritt ein in die göttliche oder geistliche Sphäre. Also er ist nachher nicht mehr physisch da. Was er zu seinen Jüngern sagt, bevor er im Himmel aufgenommen wird, ist sozusagen das Motto der Apostelgeschichte. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Das Erste, was er sagt, ist, dass sie den Heiligen Geist werden bekommen. Mit dem meint der Lukas nichts anderes als der Geist von Gott, der auch im Jesus und in den Propheten war, wo das Gute in den Menschen wirkt, wo schlussendlich eben auch die ganze Bewegung vorantreibt. Und der Heilige Geist, der wird sie dazu befähigen, Zeugen zu sein bis ans Ende der Welt. Und die Bewegung, die da beschrieben wird, ist genau die Bewegung, die auch das Buch macht. Die Jesusbewegung fängt in Jerusalem an, breitet sich aus nach Judäa und Samaria und dann weiter ins ganze Römische Reich. Ob sie sich auch bis ans Ende der Welt ausbreitet, werden wir dann noch herausfinden. Ich komme dann zurück, ganz am Schluss von diesen Podcasts. Die kurze Aussage von Jesus enthält wirklich ganz viel, was dem Lukas wichtig ist. Erstens hat der Autor in einer Zeit gelebt, wo ein grosses Problem hatte. Der Jesus, der doch gesagt hat, er werde wieder zurückkommen, ist einfach nicht mehr gekommen. Und die ersten Christen, die haben gemeint, nächstens werde Jesus wiederkommen. Und jetzt, etwa 50 Jahre nach seiner Auferstehung, ist immer noch nichts passiert. Und der Autor ist auch mit dem Problem konfrontiert gewesen. Und er hat eine Lösung gefunden, die seine beiden Bücher ganz fest geprägt hat. Jesus, sein Wirken und sein Sterben ist eben nicht das Ende der Zeit gewesen, sondern der Mittelpunkt. Und jetzt, nachdem er gegangen ist, ist eine neue Zeit angebrochen. Die Zeit der Gemeinde, die mit der Hilfe vom Heiligen Geist, also von Gott, die Botschaft auf der ganzen Welt verkündet. Der Lukas sieht also in dieser Zeit zwischen dem Jesus seiner Himmelfahrt und der Zeit, wo er dann zurückkommt, etwas, was Gott so geplant hat. Das hat er so müssen kommen. Allerdings bleibt er dabei, dass er eben sagt, niemand wisse, wenn es dann so weit ist. Das sagt der Jesus selber da im ersten Kapitel. Der Autor rechnet also immer noch damit, dass der Jesus bald zurückkommt. Aber die Zeit dazwischen ist eben eine Zeit, wo die Kirche aktiv soll die Botschaft vom Reich von Gott verbreiten. Und das Zweite, was man da auch schon ein bisschen rausgehört, ist eben die Bewegung vom Evangelium, ausgehend von Jerusalem und Judäa in die ganze bekannte Welt. Die Bewegung, die hat einen bestimmten Grund, warum sich die Kirche so ausbreitet hat, und wir werden das noch sehen. Die gute Botschaft vom jüdischen Messias, die kommt ausgerechnet bei den Juden nicht immer gut an. Es sind in der Apostelgeschichte eben gerade die Juden, nicht etwa die Römer, die die Jesusbewegung stoppen wollen. Und die Anfindungen, die sie da in Jerusalem erleben, treiben viele Christen aus Judäa raus und an andere Orte im Römischen Reich. Dort gründen sie Gemeinden. Und dort zeigt sich eben, dass es auch Heiden gibt, die sich von dieser Botschaft überzeugen und begeistern. Das bringt Zuwachs, aber auch ganz viel Konflikt. Das werden wir dann noch sehen. Das Verhältnis von Israel zum Rest der Welt, von den Juden und den Heiden, beschäftigt den Autor sehr. Und wir werden sicher wieder auf das zurückkommen. Der Autor braucht bei seiner Argumentation immer wieder die jüdische Tradition und das Alte Testament. Er zeigt, dass es wichtig ist, wieder einen 12. Apostel zu finden, zum Beispiel. 12 ist ganz eine wichtige Zahl im Alten Testament. Und die erste grosse Rede in dem Buch, die Rede von Petrus ab Pfingsten, ist voll mit Zitaten aus dem Alten Testament. Das Ganze ist ja eine ganz viele Sache. Offenbar reden die Anhänger von Jesus wild durcheinander, aber alle Anwesenden, die aus allen Ecken der Welt kommen, verstehen sie irgendwie. Ein Petrus seine Rede hat 3 Teile. Im ersten sagt er, dass das Wunder mit der Sprache eben ein Zeichen dafür ist, dass jetzt die Endzeit angebrochen ist. So ein Zitat aus dem Alten Testament zu benutzen, um ein Phänomen zu erklären, ist für die Zeit ganz üblich. Und im zweiten Teil beweist der Petrus anhand von einem Psalm, dass der Jesus auferstanden ist. Er sagt, der David kann unmöglich selber gemeint gewesen sein in dem Psalm, weil er ist ja gestorben. Also redet der Psalm vom Jesus, einem Nachkommen von David, der auferweckt worden ist. Und im dritten Teil beweist der Petrus mit einem anderen Psalm, dass der Jesus im Himmel aufgefahren ist und damit der Messias muss sein. Wir haben also ein wunderbares Beispiel, wie die Leute mit dem Alten Testament argumentiert haben und sich offensichtlich auch überzeugen. Also ganz viele Menschen kommen da zum Glauben. Im Kapitel 2 hat es auch sozusagen ein ideales Bild von einer christlichen Gemeinde. Sie brechen zusammen das Brot, also das heisst, sie essen zusammen. Vielleicht ist damit auch schon eine Form vom Abendmahl gemeint. Sie beten und es geschieht Wunder, gewirkt vom Heiligen Geist. Dazu haben sie eine sogenannte Gütergemeinschaft. Also sie teilen alles, was sie besitzen, sodass alle genug haben. Mit dem Gemeindebild will der Autor natürlich auch sagen, dass die jetzigen Gemeinden, die das Buch lesen, sich nach diesen Maßstäben sollen richten. Und noch etwas anderes ist wichtig. Die Gemeinde in Jerusalem, die offenbar nur aus Juden besteht, geht immer noch regelmäßig in den Tempel, versteht sich also immer noch als Teil der jüdischen Kultgemeinschaft. Das zeigt sich ja dann auch in Kapitel 3, wo der Petrus und Johannes den gelähmten Mann heilen. Der Petrus hält da nochmal eine Rede, wo er mit Hilfe vom Alten Testament herleitet, dass der Mann durch die Kraft von Jesus geheilt worden ist und dass der Tod von Jesus und seine Auferstehung schon durch die Propheten vorausgesagt worden ist. Also der Plan scheint sie, das Volk von Gott, die Juden, davon zu überzeugen, dass der Jesus ihr Messias ist. Wir werden dann das nächste Mal merken, dass das nicht ganz so einfach ist, dass die junge Gemeinde auf Widerstand stößt und dass sich die Botschaft vom Evangelium wegen dem über Jerusalem heraus verbreitet. Ich schließe den Podcast mit einer kleinen Einstimmung für die Auffahrt morgen. Nachdem der Jesus aufgefahren ist, erscheinen 2 Männer, der Jünger, und sagen, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus wurde aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen, er wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie er vor euren Augen zum Himmel weggegangen ist. Was die Männer da sagen, ist ein Aufruf, die Initiative zu ergreifen. Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus sind jetzt allein, könnte man meinen. Aber das Versprechen, dass die Jesus wieder wird kommen, verhindert, dass sie passiv bleiben. Sie werden jetzt in Zukunft aktiv ihre Umgebung prägen. Und um das geht es bei Auffahrt. Es ist ein Versprechen, eine Verheißung. Und das stellt eben auch die Frage an uns, wo können wir aktiv sein? Zu was befähigt uns die Verheißung, dass die Jesus wieder wird kommen? Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie euch dazu befähigt, eure Woche gut abzuschliessen. Und ich wünsche euch ein gutes, verlängertes Wochenende und bis zum nächsten Mal.